Backspin. Podcast.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Emma und ich habe heute einen Gast bei mir, auf den ich mich schon wochenlang freue. Hallo Klepp.
Hallöchen, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, du warst jetzt im Urlaub ein bisschen in Thailand, hat man auch auf Instagram gesehen. Wie war es eigentlich? Hattest du einen erholsamen Urlaub?
Ja, es war wirklich ein Traum. Ich war mit unter anderem einem, ich weiß gar nicht, ob das ein alter Kollege von dir ist oder ob das vor deiner Zeit war, aber
war vor meiner Zeit, aber man kennt sich vom Hören auf jeden Fall.
Man kennt die Legenden wahrscheinlich, die sich um diesen Mann. mit dem und noch einigen anderen Freunden war ich ein paar Wochen in Thailand, bisschen Inselhopping gemacht, ein wirklich sehr gutes Leben gelebt. Es war schön.
Du hast dir ja, glaube ich, einen Urlaub auch auf jeden Fall verdient gehabt. Ich habe das Gefühl, du bist letztes Jahr so ein bisschen durchgestartet. Also ehrlich gesagt hatte ich vor letztem Jahr noch gar nicht so viel von dir auf dem Schirm. Und ja, habe das Gefühl, letztes Jahr ist alles so ein bisschen größer geworden. Geht es dir auch so? Also nimmst du es auch so wahr?
Es ist auf jeden Fall einiges passiert im letzten Jahr, also ich mache ja schon echt lange Musik und im letzten Jahr war halt das erste Jahr, wo ich mal einen Labelvertrag unterschrieben habe, wo ich quasi von der Musik leben konnte. Ich habe natürlich trotzdem nebenbei ein paar Sachen noch gemacht, aber es war möglich, davon zu leben und überhaupt mal Geld damit zu sehen. So. Und ich habe das erste Jahr, wo ich das auch, also so viel Musik habe ich vorher noch nie gemacht und wo ich das auch wirklich wie eine Art Job gesehen habe, wobei das klingt auch irgendwie komisch, vom Zeitaufwand her wie ein Job gesehen habe, würde ich sagen. Genau, also es ist demzufolge schon viel passiert, ja.
Ja, du hast ja auch deine...
Für mich auf jeden Fall.
Ja, deine EP kam ja auch letztes Jahr raus, deine letzte Rot-Weiß-Rosé. Und auch, ich würde mal sagen, zu einem nicht ganz gewöhnlichen Zeitpunkt. Du hast ja einfach so zwischen den Weihnachtsfeiertagen, also zwischen Weihnachten und Silvester einfach gedroppt. War das bewusst dieser Zeitraum ausgewählt, wo du dir gesagt hast, okay, da grätscht mir jetzt niemand anderes rein in das Release-Radar, nur ich veröffentliche hier?
Ja, also ich überlege gerade, ob ich dir jetzt die romantisierte Version dieser Geschichte erzähle oder die ehrliche. Also es ist auf jeden Fall einer der Gründe natürlich gewesen, dass zu dem Zeitpunkt halt wenige Leute releasen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass teilweise so auch so ein bisschen Aufmerksamkeit gekommen ist, die sonst irgendwie nicht gekommen ist dadurch. Auf der anderen, also trotzdem habe ich aber schon auch so an Streaming-Zahlen im Endeffekt und so gemerkt, dass viele Leute schon diese normalen Abläufe, Freitags-Release und so zwischen Weihnachten und Silvester passiert nichts, dass das schon auch viele auf dem Schirm haben und nicht unbedingt wissen dann, dass da jetzt noch neue Musik kommt. Aber ich fand es irgendwie auch so cool, unabhängig davon. Also ich fand es irgendwie eine ganz geile Idee, zwischen den Jahren noch zu releasen. Und ich hatte natürlich, also die unromantische Geschichte ist, dass ich eine staatliche Förderung hatte und ich hatte eine Deadline und musste noch eine gewisse Anzahl an Songs releasen. Und ich habe einen Haufen Songs rumliegen gehabt noch im letzten Jahr. Und das war so ziemlich der letztmögliche Zeitpunkt, an dem diese Songs hätten noch rauskommen können. So.
Okay,
kannst du dir überlegen, ob du es drin lässt im Podcast oder ob du es rausschneidest? Aber auch das ist dann entscheidend.
Aber ich meine, ich kenne das mit so Deadlines. Ich meine, ich studiere noch. Ich bin da total bei dir. Ich fühle das, Sachen auf den letzten Drücker zu machen. Das kann ich komplett nachvollziehen, ehrlich gesagt.
Es ist nicht mal so, dass aber, diese Songs auf dem letzten Drücker entstanden sind, sondern es ist eher so, ich brauche manchmal so ewig für Songs und es braucht dann manchmal eine Deadline, um die mal in die Ziellinie zu fahren, weil ich bin ein sehr verkopfter Mensch oftmals, auch bei Musik, und deswegen, naja, brauche ich das manchmal, einen Arschtritt in Form einer Deadline.
Aber ich habe festgestellt, du machst ja trotzdem auch schon viel so Promo. Also ich meine, ich hätte diese EP gar nicht verpassen können, so nach dem Motto. wie wichtig ist dir denn das, dass du wirklich, also wie wichtig sind dir denn Promo-Moves? Ein bisschen in Hinblick auf auch diese ganze IKEA-Geschichte. Vielleicht können wir da einmal drüber reden, weil ich fand das super funny. Vielleicht für den Background, für die Leute da draußen, die es nicht so ganz auf dem Schirm haben. Du hast mehrere Reels, TikTok, ich weiß gar nicht, war das auch auf TikTok?
Es war hauptsächlich auf TikTok, ja.
War das hauptsächlich also, auf TikTok. Ja. Ja, ich krieg das dann immer erst dann später mit, wenn es auf Instagram landet. Ich habe noch kein TikTok, ich konnte mich noch nicht zu durchringen. Aber du hast da auf jeden Fall so ein bisschen im IKEA gechillt und dich da so ein bisschen eingenistet. Wie kam es denn dazu?
Jetzt könnte ich dir, also die Geschichte, also es ist halt witzig, weil es glaubt halt wirklich ein relativ oder nicht geringer Anteil der Konsumenten dieses Contents glaubt halt wirklich, dass ich dort gelebt habe, so. Deswegen, bisher, ich habe sogar schon mal so ein Interview mit so einem öffentlich-rechtlichen Magazin geführt und habe da versucht, den Schein aufrechtzuerhalten, dass ich dort wirklich gewohnt habe. Du bist jetzt die Erste, okay, von der, mit der ich jetzt Klartext rede, so.
Okay, Karten auf dem Tisch, Real Talk.
Karten auf dem Tisch, ich habe nie im IKEA gelebt, aber tatsächlich ist das halt auch wieder so ein Ding gewesen, du sagst, es ist eine Promo-Aktion gewesen, aber eigentlich hat es mir für meine Musik-Promo gar nicht so viel gebracht, mhm, irgendwie. Aber die Idee kam eigentlich daher, ich schreibe mir immer in mein Handy, wenn ich Musikvideo-Ideen habe oder sonst irgendwas, tippe ich mir die per Notiz in mein Handy und manchmal, wenn ich dann einfach, wenn ein Song-Release ansteht und ich habe nicht richtig eine Idee, dann schaue ich diese ganzen Notizen im Handy durch, ob ich irgendwas finde, was vielleicht zum Song passt oder so. Und dann hatte ich seit Jahren schon drinstehen, dass ich irgendwann mal ein Musikvideo in einem Möbelhaus drehen will, weil ich mir das halt einfach super lustig vorstelle, dass man dort halt, ja, man hat dort ja 20 Locations innerhalb von man kann ja überall drehen und jeder Raum sieht anders aus, aber es hängen diese Schilder runter und so weiter. Und somit war eigentlich die Idee, wir drehen dort einfach so ein bisschen Performance-Ebenen für mein Musikvideo und machen halt dort ein paar coole Shots. Und als wir dann dort waren, war ich mit zwei Kumpels dort, Fritz und Luis, liebe Grüße, die das dann halt mit Handys gefilmt haben und dann kamen wir so auf die Idee, lass doch mal so tun, als würde ich dort einziehen und das so als Joke machen. Und dann sind wir, auf die Idee gekommen, lass doch mal aus Spaß so tun, als würde ich dort quasi einziehen. Und dann haben wir halt, während wir halt diese Performance-Ebenen gedreht haben, haben wir dort halt so ein paar kleine Sachen gedreht, paar Pranks gemacht, so in Anführungszeichen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und ich wusste schon so, okay, das ist ultra witzig geworden, so. Ich hatte schon irgendwie das Gefühl, okay, das könnte schon echt witzig werden. Dann habe ich das erste TikTok hochgeladen und das hat auch ganz gut funktioniert. Es war so, ich glaube, das hatte so 50.000 Views oder so nach einem Tag. Dann habe ich gemerkt, okay, lass mal gucken, weil ich hatte noch viel mehr Footage. Und dann habe ich so gesagt, okay, ich tue jetzt mal so, als wäre das jetzt der zweite Tag, an dem ich lebe. Und ich habe so 2, 3, 4 Sachen gemacht. Und dann irgendwann, nach dem vierten Ding oder so, ich weiß gar nicht mehr, was das dann war, hat es dann einfach mit einem Mal richtig krass geknallt und dann, also hat das so innerhalb von ein paar Stunden so 1 Million, 2 Millionen Views oder so bekommen und dann habe ich so gemerkt, okay, es macht gerade Spaß und dann habe ich es einfach ausgeschlachtet. Dann bin ich noch so 2-mal ins IKEA gegangen und habe dort einfach noch irgendeinen Scheiß gemacht. Uns ist immer noch irgendwas eingefallen, aber um nochmal darauf zurückzukommen, das Ding ist halt, es war halt nie so richtig connected zu einem Song oder so und deswegen hat das jetzt nicht irgendwie, glaube ich, meine Streaming-Zahlen oder sonst irgendwas gepusht, sondern es war einfach so ein lustiges Nebenbei-Ding, was dann irgendwie auch voll Spaß gemacht hat, aber was jetzt auch wieder reicht.
Ja, kann ich verstehen. Aber ich glaube, letzten Endes ist es ja trotzdem irgendwie ja Promo, weil die Leute auf dich als Person aufmerksam werden, oder?
Weiß
also
ich gar nicht.
Also auch wenn es jetzt
also
nicht connected ist mit Musik, aber
ja, vielleicht schon, aber auf der anderen Seite, also ich wurde jetzt noch nie, ich war heute im IKEA, privater Natur, ich wurde nicht einmal erkannt, also ich weiß nicht, wie viele Leute danach, also so, die Zahl der Follower ist gestiegen, aber ob das jetzt irgendeinen Nutzen hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht, muss man mal gucken, aber es schaden wird's wahrscheinlich nicht, nee.
Ja, wie gesagt, ich hab's ja vorhin schon gesagt, du hast eine EP rausgebracht. Und da ist mir aufgefallen, als ich so deine Diskografie angeschaut habe, du hast noch kein Album rausgebracht. Und also du meintest ja vorhin schon, dass du ein sehr verkopfter Mensch bist, dass du sehr verkopft auch daran gehst. Liegt es daran, dass du noch kein Album gemacht hast? Ist das so die klassische Angst vom ersten Album bei dir?
Angst. Ich kann jede Nacht nicht schlafen, wenn ich daran denke, dass ich irgendwann ein Album machen muss. Ich glaube, ich bin gerade in einer Phase, wo ich einfach noch wo das Hauptziel gerade ist, dass ich mehr Leute erreiche mit der Musik und dass ich irgendwie, dass das alles noch wächst. Und ich glaube, in so einer Phase jetzt ein Album zu machen, würde nicht so richtig Sinn machen. Und der zweite Grund ist auch auf jeden Fall, dass ich wahrscheinlich mich bisher auch noch nicht bereit gesehen hätte, jetzt ein Album mit 12 Songs zu machen, was wirklich einem aus einem Guss, einem Sound entspricht. Also ich glaube, langsam komme ich in so einen Bereich, wo ich mich immer mehr finde und wo ich denke, langsam könnte das theoretisch klappen, aber dann muss es ja immer noch genug Leute geben, die auch wirklich sich sowas auf Albumlänge anhören würden. Und ich glaube, da habe ich noch ein bisschen was zu tun, bevor das der Fall ist. Aber generell habe ich natürlich irgendwann hundertprozentig Bock darauf. So, ja. Auch wenn ich selber privat ganz selten nur noch Alben höre, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich höre ich fast nur noch Songs. Bis auf ein paar Ausnahmen.
Ja. Nee, was war das letzte? Sag.
Ich glaube, immer wenn ein Album irgendwie so ein Konzept verspricht oder so, dann höre ich es mir mal an. Also zum Beispiel dieses Metro Boomin Album jetzt. Gut, das ist auch ein Producer-Album gewesen, das ist eh noch mal anders. Aber irgendwie diese Superhelden-Schurken-Geschichte und so, das hat mich irgendwie abgeholt. Das fand ich dann voll geil. Oder wenn halt so richtig große Leute ein Album releasen. Klar, dieses OG Kimo Album, das ist ja auch wieder so ein Konzeptding gewesen. Das habe ich mir dann auch ein, zwei Mal angehört. Solche Sachen. Aber ja, ansonsten höre ich schon sehr viel irgendwie Algorithmus, das, was mir der Spotify-Algorithmus so in den Mix der Woche reinspült, dort finde ich meistens geile Songs und die packe ich in Playlists und dann höre ich die so. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Also ähnlich, aber ich habe mir jetzt seit letztem Jahr wieder vorgenommen, mehr Alben zu hören. Also letztes Jahr hatte ich wirklich, ich musste auch so fürs Uniradio habe ich so meine Top 5 Albenliste des Jahres zusammengestellt und ich weiß noch, das Jahr davor fand ich es unglaublich schwierig, 5 Alben zusammenzusuchen. Und letztes Jahr, also 2022, fand ich es auch schwierig, aber eher, weil ich so viele hatte. Also ich glaube, ich hatte 7, 8 Alben, die ich echt gut fand und auch oft durchgehört habe. Deswegen, ich habe da gerade schon wieder so eine Phase, wo ich mehr Alben höre und mir die auch öfters mal anhören. Aber spannend. Ich glaube, den meisten Leuten geht's eher wie dir, schätze ich mal.
Ja.
Dass sie sich halt so einzelne Songs anhören.
Denke ich auch, ja. Bin ich wieder Mainstream, ja. Schwimme mit dem Strom mit.
Genau. Wobei, ich finde, das stimmt nicht unbedingt. Also gerade jetzt auf deinen letzten Songs hatte ich das Gefühl, war es ja schon sehr viel persönlicher. Also du hast ja schon immer sehr viel Geschichten aus deinem Leben erzählt. Aber gerade jetzt zum Beispiel auch dieser Song 180 Grad, wo du den Tod deiner Mutter verarbeitest. Wie schwer fällt es dir denn, sowas zu schreiben tatsächlich? Also ist es dann eher, wo du sagst, okay, ich muss das auch schreiben, um das irgendwie wegzuschreiben? Oder fällt dir das schwer und hast du Angst, dich so zu öffnen?
Also ich habe, ja, wie du schon sagst, ich habe das ja immer wieder über die letzten Jahre gemacht, die ich Musik mache, dass ich immer sehr persönliche Themen mit einfließen lasse. Und es ist gerade ganz speziell bei dem 180-Grad-Song, es ist immer so voll kitschig und pathetisch, das irgendwie so zu verkaufen, dass das irgendwie keine Art schreibende Art von Therapie ist und so. Aber es ist halt einfach ein Fakt. Und dieser Text entstand halt wirklich über, also so immer mal wieder über mehrere Jahre hinweg, immer mal wieder ein paar Zeilen, entweder nicht mal in einer Session, sondern da mal irgendwie 4 Zeilen irgendwo aufgeschrieben, in irgendeiner Session wieder einen anderen Teil geschrieben. Und ja, das ist wie so ein Puzzle gewesen, was sich dann zusammengesetzt hat irgendwie. Und hat mir tatsächlich, ja, in dem ganzen Trauerprozess und so auf jeden Fall sehr geholfen. Und ich habe keine Angst davor, solche Sachen zu thematisieren, weil ich mir nie darüber Gedanken mache, wenn ich diese Musik schreibe, an den Moment, wenn das rauskommt. Und in der Woche oder so ein, zwei Wochen, bevor dieser Song rauskommt, dann fällt plötzlich alles über mir zusammen. Ich bin so, oh mein Gott, was mache ich da eigentlich? Oh nein, bald werden irgendwelche fremden Menschen einfach meine tiefsten Gefühle und so weiter. Und das hatte ich jetzt schon so oft, dass ich dann richtig Angst bekomme. So eine Woche davor war ich so, oh mein Gott. Und dann teile ich das mit allen auf Instagram und so. Und das ist schon, das ist dann echt krass, die Überwindung. Aber in dem Moment des Schreibens und so, da habe ich das nie im Kopf. Da bin ich immer erst, also da denke ich da gar nicht dran, so tatsächlich. Mhm. Ja, aber es ist dann, ist es auf jeden Fall im Nachhinein komisch. Und es ist auch so, oft sind diese persönlichen Songs eigentlich auch meine Lieblingssongs, ja, von mir, die ich irgendwie am meisten mag, weil ich irgendwie denke, das ist, das, also diese lyrische, textische, textische Komponente ist auch immer was mich irgendwie ausmacht in meiner Kunst, denke ich zumindest. Und dann, wenn es dann dazu kommt, dass man mal mit anderen Musikern oder sowas zusammensitzt und sich Musik zeigt, kann ich nie meine geilsten Songs zeigen, weil weil ich so denke, nee, also ich will jetzt nicht mit irgendwie drei Randoms da sitzen und ich einen Song zeigen über meine tiefsten Emotionen so. Also das sind immer diese witzigen Momente. Aber im Prozess denke ich auf jeden Fall nie daran, und habe keine Angst davor quasi.
Mhm. Ja, mir geht es tatsächlich auch so. Also ich höre auch am liebsten Songs, wo ich das Gefühl habe, ich erfahre hier wirklich was über die Person hinter der Musik. Deswegen haben mir diese Songs auch mega gut gefallen. Auch Kingsize Grab, ich glaube, das hatte ich dir auch schon geschrieben, dass ich sehr, sehr, sehr großer Fan war. Auch einfach, weil du da was thematisiert hast, kurz, was ich sonst noch nie so richtig bei einem anderen gefühlt habe, und zwar dieses bisschen dieses Hypochondrische. Also du beschreibst ja auch so bei leichten Schmerzen erstmal direkt googeln und feststellen, dass man irgendwie einen Tumor hat. Und ich glaube, bei dir hat es natürlich nochmal einen ganz anderen Background als jetzt zum Beispiel bei mir, weil ich da einfach keine familiären Vorgeschichten habe. Aber ich kannte das halt sehr, sehr, sehr krass, als ich so 15, 16 war, dass ich da ganz, ganz doll drunter gelitten habe und auch Panikattacken hatte deswegen. Und ich fand es sehr, sehr spannend, das mal von einer anderen Person in Musik verpackt zu hören, weil ich irgendwie dieses Thema so Hypochondrie und so Panik sonst noch nirgendwo gehört habe. Ich weiß gar nicht, wie bist du da eigentlich mit diesem Problem umgegangen oder wie gehst du damit um?
Da muss ich mal ganz kurz überlegen, weil es ist, ich weiß, mir fällt es voll schwer, das jetzt als Hypochondrie zu bezeichnen, was ich da hab oder hatte, weil ich nicht weiß, ob es wirklich so ist. Also für Leute, die jetzt zuhören und irgendwie das diagnostiziert haben oder sonst irgendwas, ich will hier keinem zu nahe treten, so, keine Ahnung, aber ich hatte auf jeden Fall letztes Jahr so, und darüber handelt ja auch der Song, Wie fange ich damit an? Ich habe da voll lange jetzt auch nicht mehr drüber geredet und so, weil es zum Glück besser geworden ist. Aber ich hatte auf jeden Fall, oder ich habe auch irgendwie, warte, lass mich mal kurz überlegen, weil ich weiß auch nicht, wie viel ich erzählen kann, ohne Leute zu triggern. Weißt du, was ich meine? Das so, weil es sind, also es ist, was bei mir halt kam, sind Gedanken, die regelmäßig gekommen sind. Das klingt jetzt mega schlimm und mega gefährlich, und es ist gar nicht so gewesen, und ich bin deswegen auch in Therapie gegangen, aber es kam halt ab und zu, dass ich Gedanken hatte, dass ich mir selber auf eine bestimmte Art und Weise was antue, so, ja. Und das sind so Gedanken in meinem Kopf gewesen, die immer wieder gekommen sind, ja, und das hat sich so ein bisschen vermischt mit das, was du wahrscheinlich eher meinst, diesen regelmäßigen Ängsten, gerade in Bezug auch auf die Krankheitsgeschichte in meiner Familie und so weiter, dass ich, bei gewissen Symptomen halt immer wieder, was heißt Symptomen, bei irgendwelchen Kleinigkeiten halt dachte, okay, scheiße, das könnte jetzt das und das sein, bald bin ich tot. Gemischt mit einer irgendwie einer krassen Angst vorm Tod auf eine Art und Weise, und das hat sich so ein bisschen zusammengemischt bei mir. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt wirklich als klassischen Hypochondra bezeichnen würde. Aber ja, genau, darum geht's in dem Song, und du hast recht, das habe ich auf jeden Fall so vielleicht auch noch nicht so oft gehört. Irgendwie mir war es in dem Song halt wirklich wichtig, das mal so rauszulassen, und den Song habe ich auch wirklich geschrieben in so einer Phase, wo ich so voll viele diese dunklen Gedanken hatte, auch zum ersten Mal in meinem Leben, sowas kannte ich vorher irgendwie nicht, und ist auf jeden Fall aber mittlerweile wieder besser geworden. Und um mal generell dieses Thema anzusprechen, ich finde das auch immer voll geil, wenn man so in der Musik so Sachen hört, die man, mit denen man so krass relaten kann, ist auch wieder so voll der Standardsatz, aber halt sowas, wo du halt so bist, so ja, ey, krass, es ist halt wirklich so, es klingt alles so kitschig, aber Musik gibt einem manchmal dieses Gefühl von, krass, da gibt's noch jemand anderen und das hilft halt wirklich. Ich hatte das auch, also es gibt auf jeden Fall viele Situationen, in denen ich das auch bei Musik hab und ich finde dann, es kann Musik auch immer richtig geil sein in solchen Momenten.
Voll, total.
Oder auch ganz krass, nicht nur Musik, sondern auch, ich hatte zum Beispiel auch in diesem, jetzt wo wir in diesem Psycho-Talk sind, es gibt ja den Podcast von Miri, diesen Danke-Gut-Podcast und da saß Loredana drin und hat über den Tod von ihrem Vater gesprochen und Loredana hat erzählt über einen Traum, den sie mit ihr, den sie über ihren Vater hatte, der gestorben ist und der Traum ist aber so ein, also das war mehr als ein Traum, sondern es wirkte sehr, sehr real und so weiter. Und das haben wohl viele oder haben wohl öfters Leute, die einen Angehörigen verlieren. Und genau über sowas, genau davon, von diesem, dieser Art von Traum handelt ja der zweite Teil in dem 180-Grad-Song. Und das fand ich voll krass, weil ich habe mich noch nie davor damit auseinandergesetzt. Für mich war es einfach so, ah, krass. Und dann höre ich das von jemand anderem, war so, ah, heftig. Ja, genau.
Ey, ich finde das auch eine richtig, richtig gute Entwicklung, gerade in Deutschrap, dass viel mehr über solche Themen gesprochen wird. Also das ist ja schon seit ein paar Jahren so der Fall, aber ich finde das wirklich richtig, richtig gut. Und gerade mit so Musik, also ich weiß nicht, hier einmal Shoutouts an meine Mom, die meinte dann letztens, weil die sich auch immer meine Radioshow anhört und meinte so, ja, okay. es ist ganz oft halt alles sehr traurig und düster und so, hör doch einfach mal ein bisschen besser gelaunte Musik. Ich bin also, ja, aber ich fühle die halt einfach nicht so sehr.
Ja, ja.
So,
ja.
Und mir hilft das ja trotzdem dann, Musik zu hören, die so ein bisschen meine Mood widerspiegelt, um halt zu checken, so, okay, man ist nicht alleine. Deswegen finde ich es ganz, ganz großartig, dass sich inzwischen Artists hinsetzen und da so offen drüber rappen und auch, wie du es schon meintest, offen drüber reden.
Ja,
das ist auf jeden Fall voll mega gut.
Ja, safe. Aber man muss auch dazu sagen, ich höre auch sehr, sehr viel dumme Musik einfach. Also ich weiß, ich würde gar nicht sagen, ob ich jetzt mehr traurige Musik höre. Aber in gewissen Situationen ist es auf jeden Fall sehr gut.
Ja, das war der Deep Talk Teil. Jetzt mal wieder.
Kommen wir wieder zu IKEA.
Zurück zu IKEA. Nicht ganz. Aber einmal zurück zu deiner Heimatstadt. Denn du sagst ja auch auf der EP, dass du für immer Leipziger bleibst. Und ich weiß gar nicht, wann bist du eigentlich weggezogen von hier?
Ich glaube, es sind sieben Jahre oder so, bin ich jetzt, glaube ich, in Berlin. Ja.
Aber was war da so der Auslöser, dass du nach Berlin gezogen bist?
Ich hatte, also zwar wegen beruflichen Gründen, beziehungsweise ich hatte ein duales Studium und mein Praxispartner war dann in Berlin und auch der Job, den ich gemacht habe, also ich bin so Video-Editor und Director quasi und habe das damals dann auch studiert in die Richtung und das da musste ich früher oder später eh nach Berlin ziehen, das lässt sich dann nicht groß vermeiden, beziehungsweise in Leipzig gibt es halt ganz andere Aufträge dann als in Berlin. Und ich hatte aber auch schon ein relativ großes Umfeld in Berlin tatsächlich und deswegen war das gar nicht so, okay, in eine neue Stadt kommen und niemanden kennen und so, sondern ich war direkt in einer WG mit zwei Leuten, die ich schon kannte, Zino unter anderem, mit dem habe ich zusammen gewohnt. Und ja, deswegen war das so ein relativ fließender Übergang.
Hattest du hier in Leipzig irgendwie so Connections zur Rap-Szene eigentlich oder so gar nicht?
Also ich habe auf jeden Fall, also ich war jetzt nie bei diesen Open-Mic-Sachen oder so, ehrlich gesagt, da war ich nie, aber ich kenne natürlich einige Leute und ja, ich meine, ich habe angefangen zu rappen in Leipzig, da war ich 13 oder 12 und habe dann halt so spätestens mit 16 oder so habe ich da schon gut versucht, Welle zu machen. Und ich glaube, da gab es halt noch nicht viele Leute, die gerappt haben. So. Also wir haben Sticker gedruckt und alles zugestickert und haben jede Schule angefragt, ob wir da auftreten können, haben dort aufgetreten mit irgendwelchen komplett geisteskranken Texten und schlechten, scheppernden Beats. Wir haben alles mitgenommen damals, ja. Also Ich glaube, wenn du jemanden in meinem Alter fragst nach meinem Namen, der damals in Leipzig war, wird er ihn hoffentlich kennen. So heutzutage nicht mehr so viele, aber damals haben wir schon gut Welle gemacht.
Ja, mal gucken. Ich gehe nachher noch auf ein, zwei Veranstaltungen heute Abend. So, ich mach mal eine Umfrage, wie es da so ausschaut in der Rap-Szene hier. Aber was ich halt immer ganz...
Wo gehst du denn hin?
Ich würde jetzt auch Werbung machen, aber die ist das ja dann schon vorbei. Ich gehe unter anderem aufs Backyard. Ich weiß nicht, ob dir das
okay,
was sagt. So. Genau,
die haben immer ein ganz cooles Line-up, ja.
Genau, da schaue ich heute das erste Mal dorthin. Genau, aber um gar nicht weiter darüber zu reden. Ich weiß nicht, ich hatte halt immer auch das Gefühl, dass viele so aus Leipzig wegziehen, die Mucke machen. Also auch alle, die man sonst so mit Leipzig Verbindung bringt, so dann eher andere Schiene, so Morlock Dilemma und Asim SK. Hast du das Gefühl, man muss aus Leipzig wegziehen, um erfolgreich zu werden, und man muss nach Berlin ziehen?
Nee, glaube ich nicht. Das war ja bei mir auch nicht der Grund, ne? Also die Musik war damals nicht der Grund, sondern eher mein Job. Und erstens ist es eine Stunde ICE. Fahrt nach Berlin. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Thema. Sicherlich, wenn du jetzt Producer bist oder so und oft Sessions hast oder keine Ahnung, kann dir das sicherlich helfen, dann schon in Berlin zu sein, weil du dann eher mal angerufen wirst, als wenn die Leute wissen, ey, die müssen dir noch ein Zugticket bezahlen oder so. Aber sonst, also ich glaube, es kann auch ein Riesenvorteil sein, wie man jetzt zum Beispiel bei so einem Kollegen wie Hexa sieht, wenn du dir so aus Leipzig heraus deine Base aufbaust. Und ich glaube, sein erfolgreichster Song ist ein Song, der Leipzig thematisiert. Und
ja, der ist Sommer in L.E., glaube ich, oder so.
Genau, ja. Der, also so, wenn man sich das anguckt, dann kann es ja gerade geil sein, der eine Rapper aus Leipzig zu sein, der jetzt neu am Start ist, als der 100.000ste Berliner Rapper. So. Mhm. Also würde ich das gar nicht so sagen.
Mhm. Aber du hast ja auch gerade schon gesagt, du hast recht früh angefangen zu rappen. Und ich finde das auch immer wieder richtig lustig, weil du manchmal so Ausschnitte postest von irgendwelchen Aufnahmen von dir, wo du so 12, 13 bist. Wie bist du denn damals so zu Rap gekommen? Also was war deine Motivation, damals mit Rap anzufangen?
Damals gab es eine Online-Liga, die RBA hieß. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. So.
Ja, also.
Aber vom Namen so wahrscheinlich.
Man hat's. Ich bin da nicht so drin in dem ganzen Battle-Dings, aber man kennt's.
Ja, nee, ist auch völlig okay, ja. Also das war halt damals so, du hast halt die Audios hin und her geschickt und hast dich gegen irgendwelche fremden Leute im Internet gebattelt. Und ich hatte einen Freund, der damals in meine Klasse kam. Und der schon gerappt hat, und ich fand's halt total geil. Einfach, und dann war mein erster Song ein Diss-Track gegen ihn, und dann der zweite Song war ein Love-Song für meinen Crush damals, und dann habe ich angefangen, dort zu battlen, und dann bin jeden Tag nach Hause gekommen und habe dieses enge Zeitfenster von 2-3 Stunden genutzt, in dem meine Eltern noch auf Arbeit waren und ich noch, weil ich sehr laut geschrien habe damals immer, und habe dann einfach da noch schnell aufgenommen, so in der Schule die Texte geschrieben, aufgenommen, bis meine Eltern kamen, weil die konnten auf jeden Fall diese ganzen menschenverachtenden Texte, sollten die noch nicht hören, als ich 12 war. Das kam dann erst später.
Was haben die dann dazu gesagt? Haben die sich das angehört und gedacht, oh Gott?
Ich hatte also damals so, mittlerweile so mein Vater und so, der hört sich alles an und der findet das auch richtig cool und der ist auch stolz und so. Damals haben das, glaube ich, meine Eltern nicht wirklich kapiert, weil es war auch wirklich hängen geblieben, muss man sagen. Ne? Also ich habe damals schon, also erstens, wenn man gar nicht weiß, was diese Battle-Rap-Kultur ausmacht so, und dass das halt einfach Sinn der Sache ist, dass man dort Leute beleidigt und dass man Sachen erzählt, die teilweise gar nicht stimmen. Ich habe ja mit 13 Jahren über Knarren gerappt, über alles, so weil ich das auch einfach aus dem Ami-Rap und aus dem deutschen Rap einfach so übernommen habe, so gewisse Wörter, von denen ich gar nicht mal wusste, wie die hießen, so wie man das halt macht, wenn man 12 ist, keine Ahnung. Ich glaube, wenn man heute sind die Elterngeneration von heute wäre wahrscheinlich ganz anders, weil die schon auch mal im Radio mal einen Kapitalsong gehört hat oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Damals war das ja schon alles noch mal ein bisschen anders. Also wir reden hier über so 2007, 2008, ja, oder so. Nur noch mal zur Einordnung.
Ja, aber genau, also du warst ja dann auf jeden Fall viel bei Battles unterwegs, auch beim VBT und solchen Sachen.
Ja.
Aber jetzt bist du nicht mehr so im Battle-Rap drin, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
Nee, also eigentlich, nee, ich habe eigentlich schon seit Jahren nichts mehr. Also ich habe ja dann noch diese Live-Battles gemacht und da dann irgendwann auch beschlossen, ey, eigentlich habe ich so alles, was ich hier machen wollte, habe ich gemacht und festgestellt, dass doch das, was mir am meisten Spaß macht, schon der Faktor des Songs machen und Musik machen ist so. Mhm. Ja.
Was ich immer ganz spannend finde bei Leuten, die gebettelt haben, dass auch, wenn man dich irgendwie googelt oder so, dass das Erste, was da halt kommt, sind, okay, hat da gebettelt, so direkt VBT. Du hattest ja damals auch noch den Namen Kleptomatic, also auch dann ja deinen Namen geändert gehabt. Ich habe immer das Gefühl, dass Leute, die gerade die beim VBT waren, dass das so ein Image ist, was man gar nicht so richtig los wird. Also, dass man immer so ein bisschen als, der war mal beim VBT. Hattest du damit auch zu kämpfen, dass du gesagt hast, okay, das ist so ein Image, das will ich eigentlich loswerden? Ich möchte jetzt gar nicht mehr unbedingt so als dieser Battle-Rapper angesehen werden?
Ja, also ich glaube, lange Zeit habe ich mir schon selber irgendwie so gedacht, so ey, so ich will eigentlich schon als richtiger Künstler wahrgenommen werden, was halt damit zusammenhängt, dass man muss es halt leider sagen, ein Großteil der Leute, die halt aus diesen Kreisen kommen, halt einfach scheiß Mucke gemacht haben, so, ohne jetzt jemanden nahe treten zu wollen, aber ich glaube, das ist halt einfach so. Es gibt natürlich auch einige Ausnahmen, so ist mittlerweile vor allem auch mehr, aber damals war es halt einfach so, dass 90% halt einfach nicht so nice waren. Und deswegen fand ich das natürlich schon nicht so cool, weil so, klar, meine ersten Gehversuche waren damals so diese RBA-Battle-Sachen und so, aber dann habe ich eigentlich relativ schnell Songs gemacht und ich habe eigentlich immer Songs und Musik gemacht und dieses VBT-Ding und so weiter, das habe ich dann mitgenommen, aber ich habe das nie wirklich, das klingt komisch, aber ich habe es halt nie wirklich konsumiert, also bis zu dem Zeitpunkt, als ich dort halt selber dann teilgenommen habe. Aber mittlerweile, glaube ich, ist das gar nicht mehr so ein Thema, ehrlich gesagt. Ich finde es manchmal witzig, wenn man dann so einen TikTok macht oder so, wo was dann halt so ein bisschen überschwappt, so wo dann halt so andere Leute auf einen aufmerksam werden, dann komplimentiert sich wieder Leute, ach krass, hast du nicht damals da gebellt, hast du nicht das gemacht? Und ich finde es immer so witzig, weil, okay, dann kommen die dann irgendwann nach Jahren wieder darauf zurück, aber ich habe das jetzt schon lange nicht mehr gehabt, dass das jetzt irgendwie ein großes Thema war. Was natürlich schon, dieses Finch-Battle ist natürlich eine Sache, auf die ich noch oft angesprochen werde, so, und das hat mir aber ehrlich gesagt auch, also ich bin ja der Meinung, ich habe an dem Tag ja, es lief ja ziemlich gut so, im Vergleich zu anderen Battles, aber da lief es ja wirklich ganz gut, deswegen bin ich eigentlich, also war das jetzt nicht negativ für mich, sondern eher so, dass auch andere Rapper oder so dann so waren, ach krass, ja, du hast ja das gemacht und so, also ist okay, ich kann mit dieser Bürde leben, glaube ich.
Voll, also ich meine, bei dir ist mir jetzt auch weniger so im Kopf geblieben, weil wie gesagt, ich habe dich jetzt auch gar nicht über diese Battle-Schiene kennengelernt, weil ich da ja gar nicht so drin bin. Aber ich hatte es nur immer bei vielen anderen das Gefühl, dass das ja immer so ein Ruf ist, den die Leute versuchen wegzubekommen.
Ja,
Hattest du
ich auch nicht leugnen.
Eigentlich auch deinen Namen geändert oder warum war diese Namensänderung drin?
Nee, den Namen, also das war sicherlich, hat das auch mit reingespielt, aber ehrlich gesagt habe ich mir den Namen halt, wie gesagt, mit 12 gegeben und dann war es immer so, ja, wenn du mit Leuten sprichst und die fragen, wie du heißt und du bist so Kleptomatic, ich fand es irgendwie so ein bisschen albern. Und dann war ich so, okay, ja, und dann haben mich viele eh schon Klept genannt, auch im Umfeld und so, und dann war ich so, ey, das ist doch die logische, der logische nächste Schritt, das dann einfach zu kürzen. Aber ja, es war sicherlich auch ein Grund. Und ja, es ist auch, kann ich wie gesagt auch nicht leugnen, es hat mich auch eine Zeit lang genervt, dass man halt, dass ich zumindest das Gefühl hatte, dass ich diesen Stempel habe, weil man muss sagen, ich habe ja sehr lange Zeit und auch mache ich teilweise immer noch Musik gemacht, die komplett anders als diese, anders ist als die Musik, die ein gewöhnlicher Battle-Rap-Konsument hören würde. Ja, das ist halt einfach so. Ich mache halt einfach keinen Battle-Rap als Musik und somit hat es mir jetzt auch nie mega krass viel geholfen, dass ich irgendwie schon einen gewissen Status hatte in dieser Battle-Rap-Szene, weil ich konnte das nicht transferieren. Also es ist nicht wie bei einem Karate Andy oder so, der einfach genau diese Kunstfigur, die er damals dargestellt hat, auf sein Album übertragen hat, teilweise mit denselben Zeilen und seine Fans quasi eins zu eins mit rübernehmen konnte. Bei mir ist es halt eher so, es sind ein paar mitgekommen, die das halt auch nice finden und die sind auch bis jetzt immer noch da. Und den Rest, den muss ich mir eigentlich mit meiner Musik neu holen quasi. Weißt du, was ich meine? Und deswegen war es schon eine Zeit lang, dass ich so dachte, ey, so, manchmal würde ich mir eigentlich lieber einen Fresh Start wünschen. Aber mittlerweile ist es eigentlich vollkommen fein. Und ehrlich gesagt, ich bin auch richtig froh über diese ganze Zeit. Ich habe da richtig, also ich freue, also so ist nicht so, dass ich mir das noch angucke oder so, aber ich bin so, ey, krass, das habe ich gemacht und das ist cool und ich feiere das. Es hat übertrieben Spaß gemacht, es waren geile Momente, so ich bin stolz darauf, so, also zumindest auf die meisten Sachen, nicht auf alle, aber ja.
Mhm. Ja, wir haben ja schon gesagt, so letztes Jahr lief bei dir auf jeden Fall relativ gut. Hast du irgendwelche Pläne für 2023 jetzt? Gibt's Live-Pläne zum Beispiel bei dir?
Ja, also ich mache auf jeden Fall jetzt im März wahrscheinlich ein kleines Konzert erstmal in Berlin irgendwie, was eigenes, und will dann auf jeden Fall auch mehr spielen. So, ich habe immer mal wieder ein paar Sachen, ein paar Clubshows. Ich nehme gerade einfach alles mit, was irgendwie geht, weil live ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht. Und deswegen gehe ich auch manchmal einfach in irgendwelche, wenn ich eine Anfrage bekomme, in irgendwelche Clubs und spiele eher undankbarere Kurzauftritte. Aber es macht trotzdem Spaß. Und ansonsten, ja, ich bin jetzt gerade wieder im Studio und wir machen wieder Musik. Und ich habe jetzt, nachdem ich im letzten Jahr halt erstmal ein gewisser Zahl an Songs auch abliefern musste und Vertrag hat und so, kann ich dieses Jahr so ein bisschen entspannter erstmal wieder angehen und einfach erstmal nur Skizzen machen und dann schauen, was passiert. Aber es sind jetzt schon wieder Sachen, wo ich sage, ey, ich habe eigentlich Bock, die rauszuhauen. Also es geht, denke ich mal, weiter wie gehabt.
Nice. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt drauf, was da passiert. Und dann bedanke ich mich für deine Zeit und für das tolle Gespräch.
Dankeschön. Ja, ich danke dir auch, dass du an mich gedacht hast hier und dass ich hier mit dir reden durfte. Es war sehr entspannt.
Ja, und dann würde ich sagen, macht's gut da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao. Backspin. Podcast.